Herzlich willkommen zum Informationssicherheits-Podcast Ihrer Volksbank Rhein-Erft Köln. Wir beleuchten aktuelle Trends, geben praktische Tipps und diskutieren wichtige Themen. Unser Motto: sicher, digital, genossenschaftlich. Viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
Hallo Welt, hier sind Thorsten Mittelstädt
und Martin Platschek.
Und heute haben wir noch einen Gast eingeladen, nämlich die liebe Petra Thielen. Hallo Petra.
Hi.
Hallo ihr zwei. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, schön, dass du hier bist.
Erzähl mal, was machst du denn bei uns im Haus?
Ich kümmere mich bei uns in erster Linie um die Betrugsfälle.
Okay, aber klingt das schon interessant.
Ist es.
Was gibt's denn da so in letzter Zeit?
Naja, neben den ganz normalen Betrugsfällen, wie zum Beispiel dem Diebstahl einer Girocard, mit der dann schnellstens verfügt wird, haben wir natürlich ganz viele Online-Banking-Betrugsfälle.
Ah, okay. Wie laufen die so ab?
Die laufen in der Regel so ab, dass Kunden auf eine SMS oder eine E-Mail reagieren und da ihre Daten eingeben, die gleichzeitig die Zugangsdaten zum Online-Banking sind.
Okay, also E-Mails, die irgendwie gefälscht sind, die nach Bank aussehen oder sowas in der Richtung?
Sowohl als auch. Also einmal sieht es ja nach Bank aus oder was natürlich bestimmt jeder kennt, sind SMS, wo DHL auf einmal mitteilt, man habe vergessen, sein Paket abzuholen oder es habe was bei der Zustellung nicht funktioniert. Oder man bekommt eine E-Mail, in der man an einem Gewinnspiel teilnehmen kann oder sonstige Werbe-E-Mails, wo man einfach hingeht und seine Daten eingibt.
Also ganz klassisch eine Phishing-E-Mail.
Richtig.
Ja.
Das Ding ist halt, dass damit die Betrüger sich im Online-Banking anmelden können. Die haben die notwendigen Zugangsdaten zum Online-Banking.
Aber ist es ja nicht so, dass wenn ich mich in Online-Banking anmelde, bei der Erstanmeldung, wenn ich das nicht so eingestellt habe, dass ich trotzdem eine TAN auf mein Handy bekomme, beziehungsweise in meine SecureGo-App die Aufforderung, dass ich die Anmeldung freischalten muss?
Ja, das ist richtig. Aber viele gehen hin und hinterfragen das nicht, sondern bestätigen diese Aufforderung einfach.
Okay.
Okay, das heißt, aber im Endeffekt wäre das ja so, als ob ich, keine Ahnung, wenn mich jemand fragt, gib mir deinen Haustürschlüssel, dass ich den abgebe, auf Deutsch gesagt.
Auf jeden Fall. Das Ding ist immer, dass, was ich immer wieder höre von den Kunden, dass das Online-Banking nicht sicher wäre. Und das stimmt nicht. Das Online-Banking ist absolut sicher. Man muss einfach nur auf seine Daten Acht geben. Ich erkläre den Leuten immer, es ist so, als wenn man in die Stadt fährt und das Portemonnaie in der Handtasche hat, dann sieht man zu, dass die Handtasche zu ist. Man achtet noch mal dreimal mehr aufs Portemonnaie, als wenn man einfach zu Hause ist und es da auf der Kommode liegen hat. Und genauso ist es im Online-Banking, wenn ich, oder genauso ist es im wenn ich im Internet unterwegs bin oder meine E-Mails checke, ich muss einfach aufpassen.
Ja, und nicht zu viel von mir preisgeben.
Richtig.
Nur für ein Gewinnspiel oder sonst irgendwie eine Umfrage oder so. Das stimmt, ja. Das heißt, die Phishing-Mails sind dann oder diese Umfragen oder was auch immer dann da so abgefragt wird, da wird dann wirklich nach allem Möglichen gefragt, nach persönlichen Daten, aber auch irgendwie, weiß ich nicht, kommt dann auch so eine gefälschte Bankseite, wo man schon mal irgendwie sich verifizieren soll oder sowas, damit man mal den Benutzernamen eingibt und ein Passwort und so.
Richtig.
Oder?
Und das Ding ist, dass die Betrüger längst mitlesen können.
Klar, das machen die live.
Ja, richtig.
Ah, okay.
Und übernehmen damit mein Online-Banking.
Aber gut, dann sind die Leute vielleicht ja erst mal im Online-Banking, aber dann deswegen ist ja noch kein Geld raus.
Das stimmt. Dann der zweite Schritt ist in den meisten Fällen, dass der Kunde einen Anruf bekommt. Mit der Rufnummer unserer Bank, das ist das sogenannte Spoofing, der Kunde sieht, da ruft meine Bank mich an, geht dran. Das sind nicht wir, das sind aber ganz hervorragend geschulte Betrüger, die den Kunden unglaublich unter Druck setzen und ihm irgendwas weismachen, dass er nun ja auch weitere Daten eingibt oder freigibt. Ganz oft ist zum Beispiel der Fall, dass dem Kunden gesagt wird, wir haben hier eine betrügerische Überweisung, die müssen wir als Bank für Sie aufhalten. Dafür ist es notwendig, dass Sie den nächsten Freigabeauftrag, den wir Ihnen schicken, bestätigen. Die Kunden machen das, ohne zu hinterfragen. Obwohl sie in diesem Freigabeauftrag sehen, dass hier ist eine Überweisung über, ich sag jetzt mal, 5.000 Euro an eine völlig unbekannte IBAN, aber die Kunden geben es frei und das Geld ist weg.
Ja, verstehe. Spricht da eigentlich für uns, dass die Kunden im Endeffekt ein super hohes Vertrauen in uns als Bank haben, aber ist dann an der Stelle eigentlich falsch? Man muss das eigentlich hinterfragen, weil das würden wir ja nie tun.
Richtig.
Also wenn wir irgendwas stoppen müssen, weil es betrügerisch ist, dann stoppen wir es halt, ohne dass der Kunde das nochmal freigeben muss. Wir würden dann nur sagen, wir haben da was gestoppt. Guck mal bitte mit drüber, aber komm mal rein. Aber er muss es garantiert nicht nochmal freigeben über seine Banking-App.
Das Wichtige ist, dass unseren Kunden klar sein muss, dass wir sie so nie anrufen würden. Wir würden sie nie anrufen und zu so einer Freigabe, in welche Richtung auch immer, drängen.
Nee, so sicherheitsrelevante Daten wollen wir nie irgendwie haben in irgendeiner Form. Wir wollen keine PIN wissen, wir wollen keine TAN wissen, wir wollen kein Passwort wissen vom Kunden. Das
stimmt. Wir drängen ihn nicht zu einer Freigabe. Richtig.
Ja gut, aber die Angreifer gehen ja quasi psychologisch ja vor und sagen, das ist ja keine Freigabe, das ist quasi eine Sicherheitsmaßnahme, die du durchführst. Das ist ja was ganz anderes. Also wenn mir jemand sagt, pass mal auf, hier hat jemand versucht, 5.000 Euro von deinem Konto zu überweisen. Das ist zwar schon unterwegs, wenn du jetzt aber die Freigabe gibst, wird diese Überweisung noch gestoppt. Das erzeugt ja, wenn man sich damit ja nicht auskennt, erzeugt das ja sicherlich so einen Druck auf diejenige Person, die dann sich darauf verlassen muss. Vor allem, die denkt wirklich, also diese Person denkt wirklich, das sind Menschen der Bank, die mich da anrufen. Weil das deutet ja alles darauf hin. Die Angreifer haben ja das ganze Wissen bereits,
das
weil
stimmt.
Die sich ja schon vorher umgeschaut haben. Ja, die kennen wir vermutlich auch die ganzen Umsatzhistorie von den Kunden. Die können dann vielleicht auf bestimmte Fragen auch extrem reagieren.
Klar, wie ich am Anfang gesagt habe, die sind im Online-Banking. Also die sehen natürlich im Online-Banking auch, wie der Name des Beraters ist, die letzten Umsätze, was der Kunde ansonsten für Konten hat. Und auch, wie ich am Anfang sagte, die sind extrem gut geschult, auch psychologisch. Die wissen, wie sie den Kunden unter Druck setzen können. Was mir allerdings immer so ein bisschen ein Rätsel ist, ist, dass es sich nicht mittlerweile komplett herumgesprochen hat, wie diese Betrugsmaschen sind. Weil ich persönlich lese es auch immer wieder in den Zeitungen, Social Media, dass die Polizei genau vor solchen Betrugsmaschen warnt.
Aber das ist ja nur die einzige Möglichkeit. Also entweder wir als Bank, die Kundenberater, müssen die Kundinnen und Kunden entsprechend sensibilisieren. Und anders bekommt man das ja nicht hin. Also technisch ist es, glaube ich, extrem schwer, dann noch eine technische Barriere zu hinterlegen.
Das ist richtig. Also angefangen bei den, ich klicke auf eine SMS oder ich klicke auf eine E-Mail, obwohl mir der Absender nicht bekannt ist. Da geht das Ganze ja los. Ja. Da weiß ich wirklich langsam keinen Rat mehr, dass wir da noch mehr für sensibilisieren können, dass man das genau nicht tut. Weil es passiert leider Gottes tagtäglich.
Die einzige Möglichkeit, die mir so einfällt, ist, um dich selber zu schützen, unabhängig davon, ob ich irgendwo draufgeklickt habe oder nicht. Das muss ja nicht vor einer Woche gewesen sein. Ich kann ja schon vor 2-3 Jahren
Richtig.
Auf irgendeine E-Mail geklickt haben. Das bekomme ich ja in der Regel ja gar nicht mit.
Das stimmt komplett, was du sagst, Martin, weil die meisten Kunden wissen überhaupt nicht, was sie getan haben.
Ja.
Also denen ist das nicht klar oder nicht mehr klar, dass sie da irgendwo reagiert haben. Das macht natürlich den Online-Banking-Betrug für Kunden auch so schwer nachvollziehbar. Diese immer wieder die Schuld auch bei uns suchen als Bank, dass bei uns was nicht sicher ist. Gut, das können wir natürlich vollständig ausschließen, aber den Kunden ist es nicht klar. Der ursprüngliche Betrug liegt vielleicht schon viel länger zurück. Und jetzt kommt auf einmal ein Anruf von der Bank aus dem Nichts und auch das kann nicht sein.
Nee, normalerweise ist es abgesprochen, dass man spricht, man war mal in der Filiale oder man hat regelmäßig Kontakt, eigentlich zum identischen Berater, Beraterin. Das Problem ist halt, wie du eben schon sagtest, sie sind halt extrem professionell, die Leute, die dann da anrufen auch. Und das Problem ist halt auch, dass es in Deutschland leider viel zu einfach ist, die Telefonnummern zu fälschen. Das heißt, ich sehe im Display eigentlich ja leider die richtige vermeintliche Telefonnummer. Und da können wir, glaube ich, jetzt erstmal nur sagen, wenn ich mir nicht sicher bin, dann sage ich halt, ich rufe zurück. Weil dann landet man wirklich in der Bank und dann merkt man, nee, das stimmte gar nicht, das Spielchen. Und ja, wie ich eben schon sagte, niemals solche persönlichen Daten rausgeben wie PIN, TAN, Passwort. Wir werden das niemals, niemals, niemals verlangen von einem Kunden. Das muss man immer im Hinterkopf haben, glaube ich.
Richtig. Und für den Fall der Fälle, dass ein Kunde vielleicht leichte Unsicherheiten hat, ob das alles seine Richtigkeit hat, was da passiert, kann ich nur an alle Kunden appellieren, legt auf. Einfach auflegen.
Ja, wir haben das ja auch in dem CIO-Podcast-Folge ja auch thematisiert. Das ist quasi das Gleiche von der anderen Seite. Ja, wenn jetzt irgendjemand, vermeintlicher Kunde, in der Bank anruft. Auch hier einfach sagen, ja, machen wir, auflegen und dann nochmal anrufen. Bei der Bank als Kunde auf die bekannte Nummer nochmal zurückrufen. Nicht einfach zurückrufen lassen über die da angezeigte Nummer, sondern wirklich die Nummer wählen und sich dann vergewissern, haben Sie mich gerade angerufen? Und dann wird man ja schon an der Stimme erkennen, dass es eben nicht die Bank gewesen ist. Ja, stimmt.
Ja, und ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, wenn ich irgendwie unter Druck gesetzt fühle oder mich unwohl fühle oder denke, da stimmt irgendwas nicht, ist wirklich immer dieser Faktor, ich muss mir Zeit verschaffen, damit ich mal nachdenken kann, damit ich das Spielchen mal hinterfrage und das so, wie du sagtest, Petra, im Zweifel auflegen. Oder sagen, ich muss da gerade mit meinem Enkel, mit meinem Sohn, Tochter drüber sprechen, mit meinem Berater, ich rufe gleich mal zurück. Und dann, man hat ja die Möglichkeit einfach aufzulegen. Da hindert einen ja keiner dran.
Nein.
Und da ist einem im Zweifel auch keiner böse drum. Wenn man es jetzt total falsch einschätzt, weil er wirklich der Berater, ja, dann ist er vielleicht in dem Moment kurz perplex, aber man ruft er zurück und dann kann man das Spielchen ja aufklären.
Absolut.
Von daher.
Lieber so als anders.
Ganz genau, ja. Lieber so als viel Geld weg.
Richtig.
Ja.
Kommt das häufig vor, dass solche Betrugsfälle passieren?
Sehr häufig.
Also es ist jetzt quasi kein Einzelfall, wo man sagen könnte, so, das ist jetzt einmal im Monat oder, sondern
nein,
tatsächlich.
Leider nicht. Es ist sehr häufig. Aktuell haben wir mehrere Fälle, wo Kunden aus dem, also man braucht ja fürs Online-Banking, um das Online-Banking nutzen zu können, zwei Apps. Einmal die ganz normale Online-Banking-App und dann als zweites noch eine, ich nenne sie einfach mal Freigabe-App, das ist die Sticker Plus-App. Und Kunden von uns wurde gerade aus dem Nichts ein Aktivierungscode für diese zweite Freigabe-App zugeschickt. Um den zuschicken zu können, braucht man schon die Zugangsdaten zum Online-Banking. Das heißt, auch hier waren Betrüger schon längst im Online-Banking und haben diesen Aktivierungscode bestellt an die Adresse des Kunden. Dann wissen die Betrüger, das dauert ein paar Tage, bis der Aktivierungscode für diese Freigabe-App beim Kunden ist und telefonieren ganz gezielt hinterher. Weil die haben ja alle Angaben vom Kunden nochmal, die sind schon im Online-Banking, rufen den Kunden an und bringen den Kunden dazu, diesen Aktivierungscode preiszugeben. Damit haben die Betrüger wirklich alles. Damit übernehmen die sowohl das Online-Banking als auch die Freigabe-App. Und da ist der Kunde komplett machtlos, weil er kriegt das überhaupt nicht mehr mit.
Ja.
Er muss selber gar nichts mehr freigeben, weil auch das haben die Betrüger übernommen. Nur auch hier wieder, niemals werden wir anrufen und um die Preisgabe dieses Aktivierungscodes bitten. Und genau das ist gerade mehrfach passiert bei uns. Ich weiß es von den anderen Banken auch, dass es passiert ist. Und dann habe ich interessanterweise vorletzte Woche im Radio gehört, es ist in Hessen einem Mann passiert und bei genau der gleiche Vorgang. Es ist ja nicht nur so, als wären nur unsere Bank davon betroffen. Es ist ja wirklich deutschlandweit. Einem Mann in Hessen ist es passiert, der ist genau auf diese Masche reingefallen und da sind 100.000 Euro weg, weil die Betrüger einfach alles übernommen haben und auf alle Konten Zugriff hatten.
Ja, und ich bekomme das ja tatsächlich dann auch nicht mit unter Umständen.
Genau, und spätestens dann ist es wichtig, wenn ich denke, oh, jetzt ist irgendwas ganz schief gelaufen vielleicht, dann muss ich sofort bei der Bank anrufen, weil wir können es dann immerhin noch sperren, den Online-Banking-Zugang, aber gut, dafür muss ich es erstmal mitkriegen, dass es wirklich in die Hose gegangen ist, das ganze Spielchen. Und es sind halt leider ja extrem professionelle Betrügerbanden, das wissen wir ja mittlerweile, die im In- und Ausland sitzen und das ist echt ein Business. Also da sitzen ja 20 Leute wie in einem Callcenter, die top geschult sind. Wie du sagtest, psychologisch auch noch geschult sind. Die kennen die verschiedenen Online-Banking-Verfahren der ganzen Banken und die spielen das Ding dann halt durch.
Ja, man muss, so böse das ist, man muss sagen, die wissen, was sie tun. Die kennen sich perfekt aus.
Ja, leider ja.
Und so sicher können wir es leider Gottes nicht machen, dass wenn die psychologisch auf unsere Kunden einwirken und die unter Druck setzen, dann sind uns letztendlich die Hände gebunden, obwohl wir so viel davor warnen, dass genau das nicht passieren soll.
Genau, deswegen eben auch mein Satz mit dem, wenn ich meinen Schlüssel für die Haustür abgebe, ich kann meine Haustür so gut absichern, wie ich will, mit den besten Schlössern und allem Möglichen, aber sobald ich den Schlüssel abgebe an irgendjemanden, dann kommt er trotzdem ins Haus.
Oder sobald jemand es schafft, mich doch zu überreden, dass ich ihn eben reinlasse, ja.
Genau so ist es. Ja, ich denke, da haben wir schon mal so ein bisschen was aus der Praxis erzählt. Vielleicht machen wir nochmal so eine Folge. Gibt bestimmt noch was anderes, was du uns gut erzählen kannst. Dann würde ich mich sehr bei dir bedanken.
Sehr gerne. War schön bei euch.
Ja.
Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Jo, ciao.
Ciao.
Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal beim Informationssicherheits-Podcast Ihrer Volksbank Rhein-Erft Köln e.G.